Meine Damen und Herren, Sigmund Freud, mit dem ich ja gestern begonnen habe, erfährt die Rationalitätskrise um 1900, also die Grundlagenkrise der Wissenschaften, anders gesagt, das Zerbrechen der Idee, mit einem einheitlichen Wissenschaftsbegriff alle Wirklichkeit erschließen zu können. Sigmund Freud erfährt diese Krise in einem anderen Bereich als Max Weber. Freud ist Nervenarzt und im Studium hat er gelernt, dass, so hat es Dubois-Raymond gesagt, dass im Organismus eben keine anderen Kräfte wirksam sind als physikalisch-chemische. Und wenn jemand krank ist, dann muss sich der Arzt daran machen, die Störungen im organischen Gefüge ausfindig zu machen und ihnen dann mit einer passenden Arznei zu begegnen. Diese Heilmethode aber funktioniert nicht bei der seltsamen Krankheit der weiblichen Hysterie. Denn bei den Patienten ließen sich überhaupt keine Erkrankungen nach dem modernen Stand der medizinischen Diagnostik feststellen. Ihre Gebärmutter, die man jahrhundertelang als Krankheitsursache für Hysterie verantwortlich gemacht hatte, war kerngesund. Trotzdem aber klagten die Patientinnen über hysterische Beschwerden, verwirrend ubiquitär, mal hier, mal dort im Körper. Da der Arzt nichts finden konnte, die Patienten aber sonst über eine normale Geisteskraft verfügten, also nicht wahnsinnig waren, sondern vernünftig im Leben agieren konnten, blieb der Verdacht, dass der hysterische Anfall simuliert war. Hysterie geriet unter dem Verdacht, ein weibliches Theater zu sein. Und hier zeige ich Ihnen einige Illustrationen, Bilder hysterischer Aktionen aus dieser Zeit. Angesichts der weiblichen Hysterie gerät die Rationalität der physikalistischen Medizin in eine Krise. Denn diese Krankheit war eben nicht objektivierbar. Und die Neigung der Ärzte, sich überhaupt mit dieser dubiosen Krankheit zu befassen, war nicht allzu groß. Man riskierte seinen guten Ruf, geriet man doch stets hier oder lief man Gefahr, unter das Niveau medizinischer Rationalität zu geraten. Aber es gab auch vernünftige Ärzte. Einer davon, er wurde Lehrer und Vorbild für Sigmund Freud, war Jean-Martin Charcot, 1825 bis 1893, Chefarzt der Salpêtrière in Paris. Und die Illustrationen, die ich Ihnen hier gezeigt habe, die stammen auch von Charcot. Charcot, so wird Freud später schreiben, war, ich zitiere, der Erste, der mit seiner vollen Autorität für die Echtheit und Objektivität der hysterischen Phänomene eintrat. Durch ihn, durch Charcot, gewöhnte man sich allmählich das höhnische Lächeln ab, auf das die Kranke damals sicher rechnen konnte. Soweit Freud. Charcot wurde niemals müde, die Rechte der klinischen Beobachtung gegen alle Theoretisierung zu verteidigen. Er beobachtete, er schrieb auf, was er sah, er versuchte, die Phänomene zu beobachten, zu ordnen. Und Charcot beobachtete nicht nur seine Patientin, er las auch kulturgeschichtliche Arbeiten und er entdeckte in den Berichten über die Hexenprozesse des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, in den historischen Beschreibungen von Besessenheitsphänomenen, Formen und Abläufe wieder, die dem, was er bei seinen Patientinnen gegen Ende des 19. Jahrhunderts sah, sehr, sehr ähnlich waren. Kurz gesagt, die alte Hexe identifizierte er als eine fehldiagnostisierte Hysterikerin. Hier haben Sie eine Zeichnung, Heilung einer besessenen Frau durch Katharina von Siena, auch eine Illustration, die Charcot in seine Beschreibung der Hysterie aufgenommen hat. Charcot behauptete übrigens auch die Universalität dieser Krankheit, die auch bei Männern vorkomme, in etwas anderer Ausprägung, zum Beispiel in der damals grassierenden sogenannten Railway Spin, zu Deutsch die Eisenbahnunfallsneurose, eine Krankheit, die heute in Mitteleuropa überwunden ist bei Männern und Frauen wahrscheinlich auch. Und Charcot entdeckte noch etwas weiteres. Man konnte nämlich die Symptome der Hysterie absichtlich, experimentell, bei Personen, die man in einen gewissen Zustand des großen Hypnotismus versetzt, reproduzieren. Also der Hypnotismus, das heißt das Versetzen in einen somnambulen Zustand durch einen Magnetiseur, das waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Phänomene, die man auf dem Jahrmarkt besichtigen konnte, unter allem wissenschaftlichen Niveau. Vielleicht nochmal zur Erinnerung an das letzte Semester. Der Magnetismus war bis 1848 ein zentrales Motiv der romantischen, spekulativen Naturphilosophie gewesen, von Ritter bis Schelling, in den Spuren von Jakob Böhme. Das gehörte ja auch zu der Ideenwelt der Potenzen der Natur, aus der Marx, wie Sie sich erinnern, seinen Begriff der Produktivkräfte der Natur entwickelt hat. Für die physikalistische Medizin nach 1848 handelt es sich dabei natürlich um baren Unsinn. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Verbindung zusammennehmen, die Charcot um hysterische Phänomene lagert, so tut sich das Panorama des Irrationalen auf. Hexerei, Besessenheit, Veitstanz, Hypnose, Somnambulismus, Magnetismus. Die offizielle, rationale, moderne Medizin leugnete diese Phänomene und sah in ihnen eben einen Betrug oder eine Simulation. Man kann sagen, dass sich im Phänomen der Hysterie alle jenen trüben und dunklen Aspekte versammelten, die der moderne medizinische Physikalismus nicht erklären konnte. Vielleicht sei an dieser Stelle ein Vergleich zu Weber erlaubt. Was Max Weber unter religionssoziologischer Perspektive im rational nicht entscheidbaren Werturteil bündelt und konzentriert, der letzte Wertgesichtspunkt, Sie erinnern sich, das breitet sich in der weiblichen Hysterie zu einer farbenprächtigen Szene von Konvulsionen aus. Nun, heute ist von dem großen hysterischen Anfall, den Charcot beschrieben hat, der Hysteria Major, nicht viel übrig geblieben, allenfalls der schmucklose Nervenzusammenbruch. Und der wird auch mit der sorgfältigen Prüfungsvorbereitung von Soziologinnen und Soziologen immer seltener. Ich weiß allerdings nicht, ob die Einführung gestufter Studiengänge das ändert. Also jedenfalls, die große Hysterie ist ebenso wie die Eisenbahnunfallneurose selten geworden. Erlauben Sie mir daher, dass ich Ihnen das Referat nicht vorenthalte, das Regina Schaps in ihrer interessanten Studie, die ich Ihnen gleich zeige, Hysterie und Weiblichkeit, Wissenschaftsmythen über die Frau, diese Beschreibung, die Regina Schaps im Anschluss an Charcot gegeben hat. Ich lege nochmal die Illustrationen von Charcot dazu. Der große Anfall beginnt mit den Vorboten der hysterischen Attacke. Ich zitiere: die sogenannte hysterische Aura mit Herzklopfen, Globusgefühlen im Hals, Versteifung der Glieder, Ohrensausen und Bewusstseinstrübung, um sich im Anschluss an diese Sensationen mit geradezu dämonischer Kraft in einer Übersteigerung der Motorik und in Affektausbrüchen zu entladen. Diese erste Phase bezeichnete Charcot als die der elliptoiden Zuckungen, die unter Bewusstseinsverlust mit tetanischer Unbeweglichkeit, Stockung der Atmung, Muskelkrämpfen begannen und langsam in große Gliederbewegungen übergingen. In der zweiten Phase wechselten die Grand Mouvements, die großen Bewegungen, mit einer eigentümlichen Starrheit, in der der Körper sich zum sogenannten Arc de Cercle, zum Kreis, zur Kreisbogenstellung aufbäumte. Die Phase der großen Bewegungen war insgesamt durch die absonderlichsten Körperverrenkungen und durch das Herumschleudern einzelner Glieder des ganzen Körpers charakterisiert. Dabei gestikulierten und schrien und schimpften und wälzten und schlugen sich die Kranken, entblößten sich bisweilen und führten Grußbewegungen aus. Durch diese Eigenart der Körperstellung bekam die zweite Phase auch die Bezeichnung Clownismus, weil sie so absonderlich und für Zuschauer belustigend war. Die dritte Phase, der Attitude passionnelle, der leidenschaftlichen Gebärden umfasste die visionären Halluzinationen, Zustände der Verzückung und Ekstase, in denen halluzinatorische Erlebnisse wie übergroße Furcht, wollüstiges Vergnügen, mächtige Zornesausbrüche durchlebt wurden und die mit den leidenschaftlichen Gebärden in Einklang standen. Auch bekundete die Kranke in dieser Periode Gesten der Drohung, des Anrufs, heftiger Abneigung und des Spottes. Die Unempfindlichkeit der Kranken gegenüber Stichen, Gesichts-, Gehör- und sonstigen Sinnesreizungen von Seiten des Arztes erreichte in diesem Stadium des Anfalls den Höhepunkt. In der letzten Phase, der des Deliriums, halluzinierte die Hysterikerin zeitweise auch imaginäre Tiergestalten wie Schlangen, Mäuse und Kröten, um in Anschluss daran in tiefe Erschöpfung und Schlaf zu fallen. Jeder neu auftretende hysterische Anfall konnte einzelne oder mehrere hysterische Symptome beseitigen oder andere herbeiführen, die dann als selbstständige Krankheitserscheinung fortbestanden. Zitat Ende. Soweit dieses Referat, knappe Referat von Regina Schaps über Charcots Beschreibung des hysterischen Anfalls. Ja, der junge rationalistisch geschulte Nervenarzt Freud, er wirft sich in das Studium der Hysterie. Wie kann man diese seltsame Krankheit erklären? Wie kann man sie heilen? Vielleicht machen wir noch einen Seitenblick zu Max Weber. Rational, sagt Weber, kann vieles bedeuten. Es kommt eben auf den Gesichtspunkt an. Den irrationalen Gesichtspunkt, der rationale Konsequenzen hat. Freud sucht nun nach einem tragfähigen Erklärungsmodell für die Rätsel der Hysterie. Wo liegt die Rationalität in diesem irrationalen Geschehen? Weber, Sie erinnern sich, erfahndet in der Geschichte nach jenem verloren gegangenen Zusammenhang, in dem die Sorge um Seelenheil sich mit der Rationalisierung der Lebensführung verknüpft hatte. Wie ist es eben zu jener Ethisierung des reinen Gelderwerbs gekommen, der in dem von Weber ausgebeuteten Text von Franklin Bedenke, dass Zeit Geld ist, etc. so prägnant dokumentiert ist? Und der Verhaltensstil der franklinschen Ratschläge, wenn Sie sich diesen Young Men vorstellen, der liegt ja geradezu am anderen Ende der Grand Mouvement und des Clownismus, der völlig überflüssigen Attitüde passionnelle der Hysterikerin. Und Freud wird Charcot folgend darauf insistieren, dass hier eben keine Simulation, kein Betrug am Werke ist, sondern dass es sich um authentische Phänomene handelt, ebenso authentisch und aus sich heraus wirksam wie die Glaubenskraft der Methodisten und Präzisisten. Und man kann diese Verflechtung Weberscher und Freudscher Fragen auch noch weiter treiben. Man kann darüber nachdenken, welche tiefen Strukturen in dieser Zeit, also um 1900, so evident sein mussten, dass sich Weber hineinfrisst in die okzidentalen Ausformungen des Monotheismus, auch in den seltsamsten Sekten, und Freud sich von der hysterischen Frau in die immensen Kontinente des Unbewussten führen ließ. Es hat vor ein paar Jahren eine Max Weber Biografie gegeben von Joachim Radkau, München 2005, Joachim Radkau, Max Weber, Leidenschaft des Denkens. Hier hat viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Soziologie, die sich diesen Geistesheroen als Hausheiligen halten, zutiefst entsetzt. Denn Radkau hat es gewagt, sehr gut recherchiert und ausführlich über das Liebesleben Max Webers, die Untiefen seiner Triebregungen zu schreiben. Und er zeigt auch, wie sehr Weber von Freud beeinflusst war, er sich damit auseinandergesetzt hat, und wie sehr Religion und Sex, um das kurz zu sagen, als irrationale Mächte in Max Webers Theorie seinen Platz erhalten haben. Das Buch ist lesenswert, es hat leider 1000 Seiten. Also das ist nichts fürs Studium, sondern was für die Sommerferien oder später, wenn Sie sich die Zeit nehmen. Aber es lohnt sich schon. Ich lasse es bei dem Hinweis bewenden. Gehen wir noch ein Stück weiter mit der Geschichte der Freudschen Theorie. Charcot selbst, so genau er auch die hysterischen Symptome beschrieb, griff letztlich für die Erklärung auf die Annahme einer hereditären, einer erblichen Position zurück. Das war, wenn man so will, ein Versuch, eine harte Bastion gegen den Simulationsverdacht aufzubauen. Das ist nicht simuliert, das ist echt, so wie heute das ADS-Syndrom bei Schülern ja auch eine harte Bastion ist, dagegen, dass die Erwachsenen mal sagen, der Junge ist so ungezogen. Angesichts der Alternative organisch erblich oder simuliert sozial setzt Charcot auf die pathologische Anatomie. Und auch Freud folgt zunächst Charcot. Er hat nämlich noch keine Formel dafür gefunden, was gleichsam in der Mitte von erblich-genetischer Fixierung auf der einen und theatralischer Inszenierung auf der anderen Seite liegt. Wenn Sie wollen, er hat noch nicht den schmalen Durchgang zwischen Biologie und Ästhetik gefunden. Zu Hilfe kommt ihm in dieser Zeit der Nervenarzt Josef Breuer, 1842 bis 1925, Josef Breuer. Breuer war nämlich einen Schritt über Charcot hinausgegangen. Auch Breuer sah die Parallelität von hysterischen Phänomenen und künstlich hypnotisch erzeugten Phänomenen, aber er begann auch, die Hypnosetechnik als ein therapeutisches Mittel einzusetzen. Als Mittel zu suggestiven Geboten, suggestiven Verboten, aber auch schon als Mittel der Ausforschung der Patientin. In dieser Zeit der Zusammenarbeit mit Breuer entwickelt Freud die These des sogenannten psychophysischen Parallelismus. Psychophysischer Parallelismus. Das heißt, die These, es gibt gar kein wirkliches Abgrenzungskriterium für physische und psychische Vorgänge. Vielmehr, so Freud, begleiten sie einander, gehen ineinander über. Das heißt, sie lassen sich jeweils unter beiden Aspekten betrachten. In Freuds Worten, ich zitiere, die physiologischen Vorgänge hören nicht auf, sobald die psychischen begonnen haben. Vielmehr geht die physiologische Kette weiter, nur dass jedem Glied derselben oder einzelnen Gliedern von einem gewissen Moment an ein psychisches Phänomen entspricht. Das Psychische ist somit ein Parallelvorgang des Physiologischen. 1891. Das ist eine Rahmenvorstellung, die bot eine gewisse Chance, nämlich die Chance, die alte Vorstellung einer starren, determinierenden Abhängigkeit seelischer Prozesse von körperlichen Prozessen zu korrigieren und zu ersetzen durch die Konzeption einer relativen Autonomie seelischer Prozesse bzw. von Wechselwirkungen. Ganz analog zu Webers gegen Marx gerichtete Perspektive, nicht die deterministische Abhängigkeit von Überbauphänomenen durch ökonomische Basis zu behaupten, sondern die relative Autonomie eben von geistigen, sprich jetzt hier religiösen Phänomenen. Der psychophysische Parallelismus bei Freud bot ihm die Chance, die Sozialität und die gesellschaftliche Modifizierbarkeit der Menschennatur nun in die naturwissenschaftliche Krankheitslehre seiner Zeit einzubringen. Freilich davon ist Freud zunächst noch weit entfernt. Der psychophysische Parallelismus implizierte ja zugleich die Idee, dass es bei fortschreitender Forschung möglich sein sollte, für seelische Prozesse ein direktes Analogon auf der physikalisch messbaren Ebene zu finden. Als Parallele. Und Freud hat diesen Gedankengang auch sein Leben lang nicht vergessen. Es blieb für ihn ein Desiderat, wie er schreibt, die Organgrundlagen für den psychologischen, in Häkchen, Oberbau zu finden. Das ist eine Suchbewegung, die wir gegen Ende des Semesters wiederfinden werden, nämlich bei Wilhelm Reich. Ich komme darauf zurück. Unter anderen Bedingungen versucht er das, die Organgrundlagen psychischer Prozesse aufzufinden. Aber zu Freuds Zeiten ist es mit dem Auffinden der Organgrundlagen nicht weit her. Es geht auch nicht so schnell voran, wie Freud sich das wünscht. Die Analyse des psychologischen Oberbaus klappt besser. So war Freud gezwungen, das Konzept dieses Parallelismus umzubauen. Wenn das Organische Analogon zu seelischen Prozessen noch nicht entdeckt war und auch nicht absehbar, wann es entdeckt werden würde, als was könnte man dann den Unterbau der seelischen Prozesse auffassen? Und es war das Studium einer bestimmten Sorte von Erkrankungen, später wird Freud sie Aktualneurosen nennen, bei denen sich Freud der Gedanke aufdrängte, dass die seelische Erkrankung direkt mit einem unbefriedigten Sexualleben zusammenhing. Er stieß nämlich auf Patienten, bei denen eine Korrektur des Sexualverhaltens zu einer prompten Änderung der Gesamtverfassung führte. In Freuds Kopf wurde nun die Sexualfunktion das entscheidende Element des Unterbaus seelischer Prozesse. Und sie konnte dies werden, weil, wie Freud schrieb, ich zitiere, die Sexualfunktion nichts rein Seelisches ist, ebenso wie etwas bloß Somatisches. Sie beeinflusst das Körperliche wie das seelische Leben. Man kann sagen, als Substitut für die fehlende Organbasis seelischer Prozesse rückt bei Freud die Sexualität ins unterste Stockwerk. Und das ist eine folgenreiche Verschiebung gewesen für alle Diskussionen auch im 20. Jahrhundert in diesem Bereich. Mit der Sexualtheorie, so sehr man sie auch aus dem Blickwinkel von heute vielleicht belächeln mag, sie ist ja vor allem in den 60er und 70er Jahren enorm breit getreten worden. Aber mit dieser Sexualtheorie war gegenüber der Lehre von der Erblichkeit oder der hereditären Disposition auch eine starke Gegenposition aufgebaut. Eine Gegenposition gegen alle rassistischen Linien, die in dieser Zeit ja mit dem Thema Sexualität verbunden wurden. Michel Foucault hat es, ich zitiere, als die politische Ehre der Psychoanalyse bezeichnet, dass Freud eben in Reaktion auf den zeitgenössischen Aufstieg des Rassismus die Sexualität aus ihren Bindungen an Entartungs- und Zuchttheorien herausgeholt hat und die Sexualität mit der Sphäre der symbolischen Ordnung verbunden hat, der symbolischen Ordnung des Verbotes, des Gesetzes, der Allianz und der Kultur. Und damit nähere ich mich auch schon meinem fünften Punkt meiner Gliederung, Sexualität und Kultur. Die Sexualität, wie gesagt, sie rückt ins unterste Stockwerk, eine folgenreiche Verschiebung, auch noch in weiterer Beziehung. Hier werden ja, wie soll man sagen, Fundierungen vorgenommen. Fundamente stellen wir uns normalerweise als homogene, massive Verrichtung vor. Fundament ist etwas, was trägt und nicht getragen wird. Sexualität als fundamentales Phänomen, meine Damen und Herren, wenn Sie einen Augenblick über diese Formulierung nachdenken, so treten ja rasch einige Unklarheiten auf. Gibt es überhaupt Sexualität als ein einheitliches Phänomen? Oder haben wir es nicht vielmehr, wie selbstverständlich natürlich, mit einer Differenz zu tun, nämlich der Geschlechterdifferenz? Also wäre die Differenz das Fundament. Nun, das ist eigentlich schon vom sprachlichen Bild her schwer vorstellbar. Und Sexualität, sie ist denkbar als weibliche oder sie ist denkbar als männliche. Gibt es überhaupt eine einheitliche Sexualität? Haben wir uns für eine zu entscheiden? Oder gibt es irgendetwas Integrales da? Oder, so kann man ja weiter nachdenken, ist Sexualität gerade das, was fehlt? Das heißt, der Mangel des anderen Geschlechts, also ein Fundament, das von beiden Geschlechtern her gesehen defizitär ist. Ja, das ist natürlich ein Abgrund von Fragen, der sich so bei Freud noch nicht auftut, noch nicht aufbricht, weil er eben im Hintergrund immer noch die Idee hat, es müsste doch möglich sein, eine organologische Basis für seelische Prozesse zu finden. Aber nach Freud werden diese Probleme aufbrechen, und zwar bis heute in mehreren Richtungen, in mehreren Fronten, um Ihnen das ganz grob zu klassifizieren. Zunächst einmal in dieser Konzeption der Annahme eines gleichsam asexuellen archaischen Triebgrundes. Alle Menschen haben einen asexuellen, also nicht nach Männern und Frauen differenzierten, sondern einen asexuellen archaischen Triebgrund. Das ist eine Position, die wir in den nächsten Stunden gleich bei Ernst Jünger wiederfinden. Dann gibt es eine zweite Richtung. Es gibt einen Streit um das späte mythische Bild, das Freud von der auch asexuell gefassten Dualität von Lebenstrieb und Todestrieb entworfen hat. Das ist eine Position, die im 20. Jahrhundert weiterentwickelt wurde, zum Beispiel von Norman O'Brien. Norman O'Brien ist der, ja, wie soll man sagen, der Kirchenvater der Hippie-Bewegung der 60er Jahre des Kalifornismus. Dann gibt es eine Linie, die denkt den Freudschen Gedanken der Organgrundlagen weiter, aber organtranszendierend als Konzeption einer transhumanen Bioenergie. Darauf werden wir zurückkommen, wenn ich über Wilhelm Reich spreche. Und parallel dazu, darüber werde ich ja auch sprechen, bei Arnold Gehlen, das Konzept eines allgemeinen humanen Antriebsüberschusses, einer inneren Reizbelastung, mit der der Mensch in irgendeiner Weise fertig werden muss. Und schließlich, insbesondere in der französischen Psychoanalyse, das Konzept einer überhaupt auf Fundamente verzichtenden psychoanalytischen Diskurstheorie, in der Sexualität als sprachliches Differenzphänomen auch ernst genommen wird, etwa bei Jacques Lacan. Das sind alles ganz weitreichende Folgen der Freudschen Sexualtheorie, über die man lange, lange, lange reden könnte. Ich gebe das nur sozusagen als eine Anregung und einen Aufriss für Späteres. Zurück zur Geschichte der Psychoanalyse, zur Freudschen Theorieentwicklung. Der Übergang vom psychophysischen Parallelismus zur sexuellen Ätiologie der Neurosen, also Ätiologie der Lehre von den Ursachen der Krankheiten, dieser Übergang brachte aber zunächst ganz andere Probleme. Nämlich Probleme für die Heilung, für die Therapie. Ein befriedigendes Sexualleben ist von ärztlicher Seite nicht so leicht zu bewirken. Es übersteigt auch die Kräfte eines Arztes. Was also tun? An dieser Stelle, wenn man so will, der therapeutischen Sackgasse, nicht der theoretischen Sackgasse, sondern der therapeutischen Sackgasse, gewinnt Freuds Denken eine erste gesellschaftskritische Dimension. Der hilflose Arzt Freud wird zum Kritiker der herrschenden Sexualmoral und der ihr entsprechenden Institutionen. Die sexualfeindliche Erziehung, vor allem der Mädchen, Ehe und Prostitution, so Freud, zwingen die Individuen zu Praktiken, die ihnen diese Aktualneurosen eintragen. Und Freud will den freien sexuellen Verkehr von Jungen und Mädchen fordern, aber, so schreibt er dann stockend in einem Manuskript von 1893, dieser Weg, ich zitiere, ist nur zu betreten, wenn unschädliche Mittel da sind, die Konzeption zu verhüten. Zitat Ende. Und ein paar Jahre später, 1898, schreibt er in seinem Aufsatz die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen, ich zitiere, theoretisch wäre es einer der größten Triumphe der Menschheit, eine der fühlbarsten Befreiungen vom Naturzwang, dem unser Geschlecht unterworfen ist, wenn es gelänge, den verantwortlichen Akt der Kindererzeugung zu einer willkürlichen und beabsichtigten Handlung zu erheben und ihn von der Verquickung mit der notwendigen Befriedigung eines natürlichen Bedürfnisses loszulösen. Zitat Ende, Freud, 1898. Sie wissen, dass die Kollegen von der medizinischen Fakultät inzwischen in diesem Bereich seit langem enorme Erfindungen anzubieten haben. Meine Damen und Herren, wir müssen uns noch etwas genauer ansehen, wie Freud in dieser Zeit sich die sexuelle Ätiologie der Neurosen vorstellt. In der Sexualfunktion, so grob skizziert jetzt der Gedankengang, entsteht so etwas wie physische Spannung, die eben bei normalem Sexualleben in psychische Affekte verwandelt wird. Ist der normal befriedigende Abfluss der physischen Spannung blockiert, etwa durch anormale Praktiken, so findet auch eine Konversion ins Seelische statt, aber So freut statt leidenschaftlichem Erleben entsteht auf der seelischen Ebene etwas anderes, nämlich Angst. Angst, neurotische Angst, wäre so ein seelischer Effekt nicht gelungener somatischer Energieumwandlung. Der neurotischen Angst liegt in diesem Modell, so nennt es Freud, auch eine Art körperlicher Vergiftung vor. Anders gesagt, die sexuelle Spannungsenergie ist gleichsam sauer geworden. Dieses Modell ist durchaus, wenn Sie einen Moment nachdenken, parallelisierbar mit Weberschen Modellbildungen. Weber setzt natürlich freilich nicht ganz unten bei somatischen Spannungen an, sondern das Irrationale ganz oben spielt eine Rolle, die Lichtblitze göttlicher Offenbarung. Aber auch hier, ausgehend davon, gibt es Verwandlungen, Umsetzungen. Irrationaler Glaube setzt sich um in Ethiken und dann in Lebensführungspraktiken. Diese Umsetzungen gehen auch bei Weber nicht glatt auf. Es bleiben Nebeneffekte, unbeabsichtigte Folgen etc. Die Gläubigen werden reich, der Geist der Religion schwindet. Die Lichtblitze göttlicher Offenbarung, die Antriebsquelle, könnte man im Parallel zu Freud sagen, gerät ins Stocken. Auch bei den Puritanern wird der Glaube sauer. Stauung, Akkumulation, Sinnvergiftung. Und denken Sie vielleicht auch daran, dass die Angst bei Weber und Freud eine zentrale Rolle spielen. Die Angst ums Seelenheil bei Weber und die neurotische Angst und die seelische Heilung dann bei Freud. Nun gab es aber viele Patientinnen und Patienten, die an neurotisch-hysterischen Symptomen litten, bei denen überhaupt kein abnormes Sexualverhalten vorlag. Die aber, wie Freud mithilfe der hypnotischen Ausforschungen entdecken musste, randvoll mit den bizarrsten Sexualfantasien und Ängsten waren. Woher sollten denn dann diese Angstfantasien kommen? Wenn nicht erblich, so müssten sie irgendwo erworben sein. Und Freuds erste Hypothese in diesem Bereich, mit dem er dann endgültig von der Erblichkeitslehre Abschied nimmt, ist sehr abenteuerlich. Freud behauptet nämlich gegen die Hereditätsthese die These von der vorzeitigen sexuellen Verführung. Diese Kranken seien irgendwann, irgendwo vorzeitig, das heißt als Kinder oder Heranwachsende Opfer einer sexuellen Verführung gewesen und die Erinnerung an dies peinliche, unerträgliche Geschehen wird als das große Geheimnis gehütet, wird verdrängt und das kehrt in den Angstfantasien wieder. Aber weil es eben so schlimm und so peinlich ist, kehrt es in verdeckter, verklausulierter Form wieder. Der ausforschende Therapeut Freud und sein Kollege Breuer, sie folgen um die Jahrhundertwende diesen nicht enden wollenden Fantasien. Und was sie hinter allem finden, ist immer wieder nur ein Thema, nämlich Angst vor sexueller Verführung. Freud schreibt an seinen Freund Vlies, ich zitiere aus einem Brief: Früher war ich arglos, seither ist mir die kriminelle Bedeutung mancher Dinge klar geworden. Ich kann mich nicht entschließen, davon zu sprechen. Zitat Ende. Und in der Tat ein erschreckendes Resultat. Wohin Freud blickte, dechiffrierte er sexuellen Missbrauch von Kindern durch Erwachsene, Väter, Mütter, Onkel, Tanten, Dienstboten, Freunde der Familie, ältere Geschwister und sollte diese verborgene Massenkriminalität der reale Hintergrund der Neurosen sein. Nun, Freud hielt eine ganze Zeit an dieser Verführungstheorie fest. Bevor ich auf die Korrekturen gleich zu sprechen komme, lassen Sie uns vielleicht noch einmal einen Moment nachdenken, welche Weichenstellung er eigentlich mit dieser beängstigenden These vorgenommen hat. Die These war ja gegen die Erblichkeitsthese gerichtet. Mit der Verführungstheorie wurde nun der Blick auf einen Bereich gelenkt, in dem zwar Vererbung stattfindet, nicht wahr? Eltern vererben Merkmale an ihre Kinder, aber es findet hier auch eine Art Einfluss statt, der sozialer Natur ist. Mit der Verführungstheorie lenkt Freud den Blick auf den Bereich der Familie und der familialen Sozialisation. Und in dieser familialen Sozialisation ist die Vita Sexualis des Kindes die geheime Achse, um die sich die Biografie als eine Geschichte von Wünschen und Versagungen durch Verbote dreht. Das ist ein Kern der Verführungstheorie, der bleiben wird. Und noch ein weiteres, diese Verführungstheorie bot den Vorteil, dass in ihrem Rahmen die ganze Dramatik der Interaktionen auf der Familienbühne ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken konnte, das ganze Familientheater. Ja, was wird aus dem Verdacht des realen Kindesmissbrauchs, den Freud als Ursache der Hysterie angenommen hatte? Ist auch ein methodisches Problem. Wie kann man dahinter kommen, was tatsächlich irgendwann in früher Kindheit passiert war? Wie denn erhärten, ob tatsächlich eine derartige Massenkriminalität in den Familien geherrscht hatte? Sagten die Patientinnen unter ihren bizarren Deckerinnerungen denn überhaupt die Wahrheit? Hat die Verführung als ein historisches Realgeschehen stattgefunden? Nun stellen Sie sich vor, Sie wollten diese Hypothesen überprüfen. Wie würden Sie es anstellen? Man könnte ja ein umfangreiches Recherchenprogramm entwerfen, alle Beteiligten interviewen. Oder man könnte einen Gerichtsprozess führen. Schließlich geht es ja um kriminelle Handlungen, Detektive, Kriminalisten anstellen, Indizien sammeln. Tja, aber am Ende stünde dann vielleicht doch nur die Aussage gegen Aussage. Die Hysterikerin bezichtet Onkel Willi, er habe sie im Alter von 8 Jahren vergewaltigt, und Onkel Willi, der das empört abschreitet. Und wenn Sie sich mit den Prozessen, die heute zur Aufdeckung der sexuellen Gewalt gegen Kinder geführt werden, näher auseinandersetzen oder mit Arbeit von Organisationen wie Wildwasser befassen, dann werden Sie alle jene Beweisprobleme wiederfinden, die den jungen Freud vor unlösbare Aufgaben stellte. Nun, Freuds in gewisser Weise, wenn man so will, geniale Idee bestand nun darin, dass er sich auf die Suche nach den biografischen Ursachen seiner eigenen Sexualfantasien machte. Das heißt, Freud beginnt mit dem Weg nach innen mit einer Selbstanalyse. Er forscht im Dickicht seiner eigenen Fantasien, vor allem aber im Dickicht seiner nächtlichen Träume, nach dem historischen Ereignis eines Kindesmissbrauch. Und das Resultat? Am Januar 1899 schreibt er an seinen Freund Vlies, ich zitiere, zuerst hat sich ein Stückchen Selbstanalyse durchgerungen und mir bestätigt, dass die Fantasien Produkte späterer Zeiten sind, die sich von der damaligen Gegenwart bis in die erste Kindheit zurückprojizieren. Auf die Frage, was in der ersten Kindheit vorgefallen, lautet die Antwort, nichts. Aber es war ein Keim sexueller Regung da. Zitat Ende. Also in diesem Selbstversuch Freud, in dieser Selbstanalyse, kommt er zu dem Ergebnis, das reale Geschehen eines Kindesmissbrauchs war unauffindbar. Es war nichts geschehen, dem Kneblein Freud ist kein Haar gekrümmt worden, was den sexuellen Missbrauch angeht. Aber es gab etwas anderes, nämlich kindliche Sexualregung. Und mit diesem Resultat dreht sich gleichsam die ganze Verführungstheorie um 100 Grad. Nicht die reale Verführung der Kinder durch Erwachsene, sondern umgekehrt die kindlichen Sexualambitionen und ihre Geschichte in der Konstellation der Familie, sie bilden jetzt den Grund der nervösen Erscheinung. Nicht der erwachsene Vater will die kleine Tochter sexuell besitzen, sondern umgekehrt, die Tochter den Vater. Nicht die Mutter den Sohn verführen, sondern umgekehrt, der kleine Junge will seine Mutter heiraten. Und diese Richtung der kindlichen Sexualität hat auch noch, so Freud, eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Mit dem Resultat seiner Selbstanalyse gibt Freud endgültig die detektivisch-kriminalistische Suche nach dem sexuellen Kindesmissbrauch auf. Nicht die historisch getreue Rekonstruktion der frühkindlich traumatisierenden Szenen ist jetzt das Ziel, sondern die spätere, die Bearbeitung ihrer lebensgeschichtlich wirksamen Bilder und Interpretationen. Das heißt, ganz entscheidend auch für die Theoriedebatte, die Fakten treten in den Hintergrund und die Bedeutungen, die Fantasiewelten, in die sich Kranke häuslich eingerichtet haben, sie rücken in den Vordergrund. Das ist natürlich eine Drehung, die wiederum ein Meer von Fragen aufwirft, uns da reinschmeißt. Vielleicht kann man es so sagen, Freud verschiebt mit dieser Drehung die vertrauten Grenzen zwischen Realem und Imaginärem. Und seit Freud ist es noch schwerer geworden zu sagen, was das Wirkliche wirklich ist. Es findet eine Relativierung des Wirklichkeitsbegriffs statt. Agonie des Realen nennt es Baudrillard. Diese Agonie des Realen ist dem modernen Menschen recht unheimlich. Die Bodenhaftung droht verloren zu gehen. Was hat real stattgefunden? Dem modernen Individuum wird diese Frage quälend, vor allem natürlich unter der überbordenden Produktion von Bildern der Medien, die sich ja auch bemühen, die Grenzen zwischen Reality und Fantasie aufzulösen. Und immer dann, wenn wir arg in Bedrängnis geraten, werden wir jedenfalls auf der psychologischen Ebene ein bekanntes Lied anstimmen. Wir werden sozusagen, wie Freud in der Verführungstheorie argumentieren, wir werden sagen, wir waren Opfer. Irgendwie waren wir Opfer, Opfer einer Gewalt, wir sind noch immer Opfer einer Gewalt. Das war nämlich die Realität und das ist die Realität. Und Freud, der alte Seelenforscher, er wird zurückfragen, immer wieder sagt er, war das wirklich die Realität? War da wirklich eine Gewalt da? Ist da eine Gewalt gewesen? Oder war real nicht vielleicht etwas ganz anderes, nämlich das Begehren, die Regung? Und ist das Reale unter dieser Perspektive nicht vielleicht stets nur die Enttäuschung eines Begehrens? Und sollten wir uns dann nicht auf den Weg machen, unser Begehren zu erinnern, auch wenn es uns heute so verloren ist wie der religiöse Geist, der die Puritaner beseelte? Und Freud wird daran festhalten, was real stattgefunden hat, das sind die sexuellen Regungen der Kinder und ihre Abweisung durch die erwachsenen Eltern. Aber diese Realität ist umstellt mit einem Universum von Bedeutung, nämlich die geheime Kränkungsgeschichte eines Individuums. Später schreibt Freud über seine Selbstanalyse, ich zitiere, ein einziger Gedanke vom allgemeinen Wert ist mir aufgegangen. Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden. Und ich halte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit. Meine Damen und Herren, das ist eben der einzige Gedanke von allgemeinem Wert, den Freud aus seiner Selbstanalyse, dem Vergleich mit den Ergebnissen, Beobachtungen seiner Patienten und Patientinnen herausbekommen hat. Und auf einen griechischen Mythos zurückgreifend hat Freud diesen Konflikt zwischen kindlichen Sexualregungen und erwachsenen Verboten den ödipalen Konflikt genannt oder den Ödipus-Komplex. Der Ödipus-Mythos aus der griechischen Antike ist sehr kompliziert, ein komplizierter Mythos mit vielen ungelösten Dingen da drin. Das können Sie sich selber klug machen. Es würde auch viel zu lange dauern, Ihnen diese Geschichte hier zu erzählen. Ich finde, eine ganz gute ältere Zusammenfassung hat immer noch Horst Kornitzki gemacht in dieser kleinen Broschüre »Ödipus, ein Held der westlichen Welt«. Das für Freud tragende Kernstück des Ödipus-Mythos ist das unabwendbare Schicksal der Liebe des Kindes zum gegengeschlechtlichen Elternteil, eben bei Ödipus die Liebe des Sohnes zur Mutter und die Tötung des gleichgeschlechtlichen Elternteils, bei Ödipus die Tötung des Vaters durch den Sohn, um die Heirat mit der Mutter zu realisieren. Diese Konstellation, die Tötung des gleichgeschlechtlichen Elternteils, um das gegengeschlechtliche Elternteil heiraten zu können, ist, wenn Sie so wollen, überhaupt das Arkanum der Freudschen Psychoanalyse. Es ist dies ein schlimmes Schicksal, ein Schicksal, das immer auch höchste Widerstände mobilisiert. Soll es wirklich diese Liebe gewesen sein und diese Tötungsabsicht? Das bildet für Freud eine Szene, die sich unangefochten in allen Kulturen und allen Familien abgespielt hat, so seine Überlegung. Und das Verbot, das Inzestverbot, ist eines der zentralen Verbote, auf denen Freud zufolge menschliche Kultur gründet. Übrigens das Inzestverbot ja auch von vor ein paar Jahren vom Bundesverfassungsgericht noch einmal affirmiert worden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.